Ich bin ein bisschen beruhigt, dass wir mit dir anfangen, Julia, weil ja, es ist schon so ein bisschen ein Striptease, finde ich. Das sind schon so diese
Seelenstriptease.
Ja, ein Seelenstriptease. Ich werde dir harte Fragen stellen.
Oh mein Gott.
Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische Buch-Podcast.
Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive.
Für Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen.
Ich bin Sophia.
Und ich bin Julia.
Julia, wir würden ja nicht hier sitzen, wenn wir nicht beide Buchnerds wären.
Das stimmt.
Aber das hat sie irgendwann mal angefangen.
Ganz genau, wir sind ja nicht so auf die Welt gekommen.
Oder vielleicht schon.
Oder vielleicht schon, Fragezeichen.
Fragezeichen. Jedenfalls hat das irgendwann mal angefangen.
Mhm.
Und wir haben uns aber noch nie unterhalten, wie eigentlich, welche Bücher uns denn so geprägt haben in unserer Kindheit, in unserer Jugend, in unserem Erwachsenenleben und welche ja einerseits natürlich unseren Buchgeschmack geformt haben, aber auch richtig unser Leben geprägt haben.
Ganz genau. Es gibt ja viele Bücher, die großen Einfluss auf unser Leben hatten, auf unser Aufwachsen, auf unsere späteren Lebensphasen. Und über diese Bücher würden wir heute und in einem Teil 2 dieser Folge gerne sprechen. Heute starten wir mit Books That Made Us, Julia-Edition.
Genau.
Und dann gibt's Books That Made Us, Sophia-Edition.
Ja, ich bin ein bisschen beruhigt, dass wir mit dir anfangen, Julia, weil ja, es ist schon so ein bisschen ein Striptease, finde ich. Das sind schon so diese
Seelenstriptease.
Bücher. Ja, ein Seelenstriptease. Ich werde dir harte Fragen stellen.
Oh mein Gott.
Weil es ist schon etwas sehr Persönliches. Ich meine, generell dieser Podcast ist ja persönlich, weil wir besprechen Bücher meistens, die wir gern haben oder die wir auch nicht so gern haben, aber wir begründen es dann. Und bei Books That Made Me ist es ja nochmal sehr viel persönlicher, weil es geht um deine Kindheit, um deine Jugend.
Ja, das stimmt. Also ihr werdet heute viel über mich herausfinden. Oh oh.
Oh yes.
Und beim nächsten Mal wirst du dann gegrillt, Sophia. Ich freue mich schon drauf.
Okay. Das heißt, ich muss jetzt doch ein bisschen aufpassen, ja, sonst werde ich zurückgegrillt.
Es gibt alles an Retourkutschen hier.
Okay.
Nein, aber wir starten mit einem Kindheitsbuch, das mich geprägt hat.
Ja.
Und ja, wie sehr viele in meiner Generation, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, ist das erste Buch, das ich mitgebracht habe, oder die Buchreihe, natürlich Harry Potter.
Du bist ein echter Millennial.
Ich bin ein echter Millennial. Ich bin genau reingefallen in die Phase, in der Harry Potter groß wurde und groß geworden ist. Also ich kann mich erinnern, dass ich 7 Jahre alt war, als der erste Film rauskam. Da gab es natürlich schon die Bücher oder einige Bücher, aber das war so die Initialzündung. Und dann habe ich, glaube ich, bis ich 17 war, die Bücher gelesen, wie sie so sukzessive rausgekommen sind. Und es war natürlich eine sehr prägende Phase und eine lange Zeit, in der man immer auf das nächste Buch hingefiebert hat.
Ja.
Und ich kann mich noch erinnern, ich hatte so Stricherlisten, wo ich die Tage abgehakt habe, bis das nächste Buch oder der nächste Film rauskommt. Und ja, auch natürlich, wenn Harry Potter heute durch das Verhalten von J.K. Rowling sehr problematisiert wird und auch sie als Person, verständlicherweise, ich glaube, geht es vielen Menschen so, dass sie trotzdem einfach nicht leugnen können, dass diese Buchreihe immer noch ein Teil von ihrem Leben und von ihrem Aufwachsen ist. Und so ist es für mich auch, würde ich sagen.
Aber wie alt warst du dann, als du dein erstes Harry Potter Buch gelesen hast?
Also ich habe die ersten Bücher gemeinsam mit meiner Mama gelesen oder sie hat es mir vorgelesen. Deswegen glaube ich, dass ich tatsächlich erst den 5. selbst gelesen habe. 1 bis 4 haben wir gemeinsam oder hat sie mir vorgelesen. Genau, also ich hätte sie schon selbst lesen können, aber es war eben so ein gemeinsames Ritual, das wir hatten. Und ich kann mich noch genau erinnern, dass ich mit 7, dass es mir noch ein bisschen zu komplex war. Also ich weiß noch, dass ich mir einfach die ganzen Charaktere irgendwie noch nicht so gut merken konnte und dass es schon irgendwie herausfordernd war. Und beim 2. Teil weiß ich auch noch, dass ich doch ziemliche Albträume hatte dann, weil es ein sehr gruseliges Buch ist.
Ja, ich dachte mir gerade, mit 7 ist schon früh für Harry Potter.
Du hast ja auch, bist ja auch eigentlich damit aufgewachsen, ne?
Ich bin auch mit Harry Potter aufgewachsen, aber tatsächlich mit Selbstlesen.
Ja.
ich glaube, ich habe in meiner, wann hatte ich, ich glaube, es war in der vierten Volksschule, als ich, oder dritte, ich glaube, vierte Volksschule, das ist in
8 bis 9, 10,
genau, so österreichisches Alter. Wort für Grundschule. Da hatte ich mein erstes Harry Potter Buch gelesen und ich war schon stolz drauf, jetzt so ein dickes Buch zu lesen, aber es ist auch mir überhaupt nicht schwer gefallen, weil es eben so mitreißend war. Also ich bin auch total drin versunken und habe dann auch die ersten, ja genau, bei mir war es so, meine große Schwester hatte Harry Potter Bände zu Hause und die habe ich mir dann gekrallt und gelesen.
Ja. Und war das für dich auch so, dass du so drauf hingewartet hast oder war das eher…
Ja, weil die ersten Teile waren ja dann schon heraus. Ich glaube auf jeden Fall, dass wir 1 bis 4 zu Hause hatten. Und Nummer 5, da habe ich auch echt drauf hingefiebert. Ich glaube 5, 6 auf jeden Fall war dann der Band, den ich auf Englisch dann so vorbestellt habe. Das war dann, glaube ich, das, wo ich dann wirklich so drauf gewartet habe. Und eigentlich war es mir zu schwer auf Englisch. Ich kann mich erinnern, ich bin dann vor dieser ersten Seite gesessen und war so, schwieriges Buch. Ich hatte noch nicht viel davor auf Englisch gelesen.
Ja.
Aber es war so, okay, das ist jetzt das Commitment. Ich muss das jetzt versuchen. Wie funktioniert das? Wie geht das? Englisch lesen? Oh, ja.
So war es bei mir auch. Also ich kann mich erinnern, ich glaube, ich habe den 5. Da hatte ich eine Seite, da war die Idee, dass ich immer diese eine Seite lese, immer wieder auf Englisch. Und ich weiß auch heute noch, was das für eine Stelle war im Buch. Und das war schon ziemlich herausfordernd damals für mich. Den 7. habe ich dann ganz auf Englisch gelesen, den 6. weiß ich nicht mehr, glaube ich nicht. Den habe ich, glaube ich, auf Deutsch gelesen. Aber auch beim 7., ich meine, ich habe es schon, also es hat schon gepasst, aber ich glaube, dass mir doch damals noch einiges entgangen ist. Also dieses voll ausgereifte Sprachverständnis hatte ich da trotzdem auch noch nicht.
Ja, klar.
Aber es war schon auf alle Fälle so eine ziemlich intensive Phase. Und witzigerweise hatte ich dann wirklich 10 Jahre absolute Harry Potter Pause. Also ich habe das, ich hatte danach einfach gar nichts mehr am Hut. Und vor 2 Jahren oder so, na wobei, das stimmt eigentlich nicht. Ich habe dann irgendwann im Studium, habe ich dann die ersten 2 auf Englisch nochmal gelesen. Bin auch total wieder reingekippt. Also es war auch dann voll schön, weil ich dann nochmal wieder neue Details irgendwie entdeckt habe. Und so vor 2 Jahren habe ich begonnen, die Hörbücher wieder durchzuhören. Mhm. Weil das war halt bei mir irgendwie ein großer Teil auch meiner Harry Potter Experience, waren die Hörbücher von Rufus Beck, absolute Klassiker, in their own right. Und die sind bei uns, also zu Hause, wirklich in der Dauerschleife gelaufen. Und dadurch habe ich die Bücher auch sehr stark verinnerlicht. Weil einmal lesen ist das eine. Oder halt natürlich, wenn man es öfter liest. Aber durch diese Hörbücher, ja, war das wirklich sehr, sehr stark verinnerlicht. Und das habe ich jetzt auch wieder angefangen. Also vor allem, ich finde, es ist das perfekte Programm, wenn man krank ist. Für mich ist das Beste, dann Harry Potter Hörbuch zu hören, weil das trotzdem so ein heimeliges Gefühl macht. Das ist so, es ist extrem lang. Das heißt, du kannst ewig lang krank sein, um alle Bücher durchzuhören. Und es hat schon sowas von nach Hause kommen für mich.
Ja. So wie eine selbst gekochte Suppe von der Mama. Wenn man krank ist.
Absolut.
Ach, toll.
Genau.
Ja, und ich kann mich schon erinnern, dass ich bei dir ja auch mal auf einer WG-Party war zu Harry Potter.
Ja, ich hatte in meiner WG vor mittlerweile schon 10 Jahren ziemliche Harry Potter-Nerds in der WG und wir haben 2 Harry Potter-Partys gefeiert.
Ach, 2? War ich bei beiden? Ich kann mich nur an eine erinnern.
Eine war sozusagen eine allgemeine Harry Potter Party, wo wir 7 Spiele pro Buch hatten. Da warst du wahrscheinlich.
Ja, ich kann mich erinnern an ein Spiel, wo es darum ging, wer kann die meisten Harry Potter Zaubersprüche sagen.
Das war großartig. Wow, das war so intens.
Ich bin recht früh ausgestiegen, muss ich sagen. Und dann waren ein paar Leute, wow, die konnten da einen nach den anderen abfeuern.
Wir hatten auch Quidditch Pong, weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Das war Bierpong, aber mit Quidditch.
Ja, genau.
Und ja, also alle möglichen. Und das zweite war dann das Trimagische Turnier.
Abgesehen davon, dass du Quidditch Pong gespielt hast in deiner Studienzeit, wie hat dich dann Harry Potter geprägt, würdest du sagen?
Puh. Es hat mich auf alle Fälle dahingehend geprägt, dass es für mich und meine Mom so ein etwas war, was uns total verbunden hat und was wir gemeinsam gelesen haben, weil sie auch totaler Harry Potter Fan war. Und das war das Beste eigentlich dran, dass wir das immer gemeinsam geteilt haben und gemeinsam darauf hingefiebert haben. Ich kannte sonst nicht so viele Leute, oder keinen eigentlich aus meinem Freundeskreis, der da so dabei war. Aber ja, ich glaube, das war der der wichtigste Teil davon. Natürlich, wenn du irgendwie damit aufwächst, dann und dich das irgendwie die ganze Zeit umgibt, kann schon sein, dass mich das irgendwie anderweitig auch geprägt hat, aber es war halt einfach meine Kindheit irgendwie. Keine Ahnung, ich kann es gar nicht trennen davon.
Ja. Bei dir? Das ist schon schön. Also ich habe gerade daran gedacht, dass ich auch viel vorgelesen bekommen habe und dass das auch sehr schöne Erinnerungen sind mit meinen Eltern. Harry Potter, ich glaube, es waren wirklich so diese ersten dicken Bücher, die ich selber gelesen habe. Und da war ich schon stolz drauf.
Das erste dicke Buch, das ich dann selbst gelesen habe, das habe ich auch hier mitgebracht. Also da kann ich gut nachvollziehen, dass man da so eine ganz besondere Verbindung dazu hat. Und zwar ist das Die Königsprüfung von Katrin. Und jetzt tut es mir leid, ich habe ChatGPT gefragt, wie man diesen Namen ausspricht. Verweilu.
Okay, was ist das für ein Name?
Das ist eine flämische Autorin. 1954 bis 2023 hat sie gelebt, also sie ist leider schon verstorben. Das Buch ist von 2002, ist 2004 in der Fischer Schatzinsel erschienen und ist leider mittlerweile auch vergriffen. Also es gibt es tatsächlich nur noch antiquarisch. Und das war das erste Buch, das ich mir so selbst ausgesucht habe, selbst gelesen habe, das mir so richtig gut gefallen hat und das halt ein Jugendbuch war. Also nicht nur irgendwie ein Kinderbuch oder so, sondern das war halt irgendwie, ja, komplexer und mit ein bisschen Love Story. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen und das habe ich deswegen auch mitgebracht.
Und wo hast du es dir selber ausgesucht? In der Bücherei oder?
Nein, ich habe es schon gekauft, Buchladen? Aber ich weiß nicht mehr, wo. Ich habe es auch noch immer zu Hause. Also ich kann es auch empfehlen, würde ich sagen. Aber ich habe natürlich ein bisschen einen verklärten Blick darauf und habe es jetzt auch in der Vorbereitung nicht mehr ganz gelesen, sondern nur noch reingelesen. So in meiner Erinnerung ist es aber, hat es eine total starke Atmosphäre, die mir immer noch irgendwie nachschwingt in mir. So. Deswegen glaube ich auch, dass es mich irgendwie geprägt hat. Es ist ein Coming-of-Age-Roman und spielt so in einer, ich würde mal sagen, fast antiken, mystischen Zeit, und zwar an der Küste von Britannien und handelt von zwei Brüdern, die zweieiige Zwillinge sind und die sich beide um den Platz als König bewerben müssen irgendwie. Deswegen heißt der Titel auch Königsprüfung. Und dafür werden sie auf eine Insel geschickt, auf der so keltische Priesterinnen leben, die diese Prüfung dann abhalten müssen. Und da gibt es ganz viele Prüfungen. Also es ist nicht nur eine, sondern es sind ganz viele. Und eine der Priesterinnen ist ein junges Mädchen namens Dahut, die eigentlich gar keine Priesterin werden will. Eigentlich will sie weg von der Insel. Aber natürlich prägt sie auch diese Begegnung mit den Brüdern. Und es ist sozusagen eine starke Mischung einfach aus einem Jugendbuch, Coming-of-Age-Roman, aber mit sehr, sehr starken Einflüssen so aus der keltischen Mythologie und auch diese Stimmung am Meer, dieser Insel und so, das hat mich auch total geprägt und vielleicht bin ich deswegen so ein Fan von Schottland, keine Ahnung.
Ja, ich wollte gerade drauf eingehen, dachte ich mir, das passt ja super zu dir. Ja. Also dieses Britannien, die Küste, das Meer, diese keltische Mythologie, du bist ja trotzdem auch, hast dich trotzdem auch immer interessiert für andere Mythologien.
Voll. Das hat wirklich
super spannend.
Passt wirklich sehr gut. Und da ist natürlich dann ein bisschen so die Henne-Ei-Frage, war das schon vorher so oder erst durch dieses Buch, dass ich mich dafür so interessiert habe? Keine Ahnung. Aber das fand ich jedenfalls sehr cool. Und auch all diese Elemente sind auch bei der Autorin selbst sehr wichtig. Also sie ist selbst an der belgischen Küste aufgewachsen, später dann an die Grenze zu den Niederlanden gezogen und hat dort auch mit ihrer Familie gelebt. Und sie schreibt, dass sie sich für Grenzen allgemein interessiert und vor allem die Grenzen zwischen Realität und Magie, aber auch zwischen Land und Meer, zwischen Ländern per se. Und dass das Meer deswegen auch einen sehr starken Einfluss in diesem Buch hat. Ich habe auch ein Zitat von ihrer Website, das ich mitgebracht habe, weil irgendwie habe ich an dich denken müssen, als ich das gelesen habe. Und das würde ich kurz vorlesen, wenn das okay ist.
Mhm, bin gespannt.
Sie schreibt, aber wenn man viel schreibt, bekommt man manchmal einen dumpfen Kopf und Schmerzen in den Schultern, wenn man zu lange still sitzt. Und dann gehe ich am Strand spazieren, schlendere am Wasser entlang, beobachte die Wellen und fühle mich wie das Meer, das zwischen Ebbe und Flut hin und her schwankt, auf der Suche nach meinem Gleichgewicht und meinen Grenzen.
Oh, das ist total schön.
Voll. Und ich finde auch das Buch also richtig schön geschrieben. Was man natürlich vielleicht aus heutiger Perspektive und auch aus feministischer Perspektive schon sagen würde, ist, dass es natürlich relativ klare Geschlechterrollen trotzdem gibt, auch diese Idee mit dieser Königsprüfung und diesen pubertierenden Jungen, die irgendwie ihre Männlichkeit da ausleben müssen. Und natürlich die Priesterinnen, die trotzdem auch mehr in diese feminine Kategorie eingeordnet werden. Was ich allerdings schon sagen kann, ist, dass es sehr viele starke weibliche Charaktere gibt und eben, ja, und dass auch diese Frage nach, was für ein Mann bin ich vielleicht auch, weil diese zwei Brüder sich eben sehr stark vergleichen, doch auch durchaus ein Thema ist und ja, vielleicht auch das Thema Männlichkeit stärker reflektiert wird. Aber ich würde jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, dass es super feministisch ist oder so. Ich fand es nur, ja, damals, es hat, also bis heute irgendwie habe ich noch so eine schöne Erinnerung an dieses Buch.
Mhm. Schön. Ja, und klar, man könnte jetzt sagen, okay, die Männer repräsentieren die Politik, die beiden Söhne und die Frauen die Spiritualität als Priesterinnen. Aber klar, es könnten auch männliche Priester sein, wie in der katholischen Kirche.
Ja, genau.
Wo Frauen vom Priesteramt ausgeschlossen sind.
Mhm.
Und das immerhin wird nicht reproduziert im Buch.
Ja. Also, wenn ihr das noch antiquarisch bekommen könnt, dann fände ich das schon eine Empfehlung.
Für welches Alter würdest du es empfehlen?
Also ich habe es gelesen, als ich 11 war.
Okay.
Das weiß ich noch. Und ja, ich würde sagen so frühe Teenager. Also es ist schon, es geht schon auch so ein bisschen, also diese anfängliche sexuelle Spannung oder dass man sich irgendwie gerade selbst entdeckt und so. Also es beginnt schon auch ein bisschen, aber ist jetzt nicht super explizit in dem Buch. Also
okay.
Ich finde, es ist gerade so ein gutes Buch für junge Teenager.
Sehr gut. Noch jugendfrei, aber
ja, aber es wird schon
ein bisschen spicy. Okay.
Es wird schon spicy, ich kann mich noch gut erinnern.
Teenager Spice ist am
Teenage
Start.
Spice.
Aber ich kann mich auch erinnern, ich habe auch in
was hast du Pubertät für Spicy-Bücher.
Also es ging schon bei vielen dann irgendwie um Liebe.
Ja.
So diese, als Teenagerin habe ich schon sehr gerne Bücher
gelesen.
Hast
du nicht so Wilde Hühner und so gelesen?
Ja, oh, ich habe es geliebt. Die Wilden Hühner und die Liebe zum Beispiel.
Mhm.
Das war auch eines der wenigen Bücher, die ich als Hörbuch hatte. Das war immer mein Kranksein-Buch.
Mhm.
Da habe ich mir das immer reingezogen. Ich habe das schon sehr gern angehört. Und auch, ja, ich hatte mehrere solche Reihen, die ich gerne gelesen habe von Mädchenklicken und so.
Und warst du da, wie hast du da drauf reagiert, wenn diese Themen vorgekommen sind? Also Liebe, ich weiß nicht, Küssen?
Ja, ich habe es verschlungen, ich habe es geliebt. Ich glaube, es war einfach alles, was ich mich in echt nie getraut hätte. Oder ja, was in echt irgendwie so ein bisschen, einen Jungen ansprechen. Was ich schwierig gefunden hätte, das kann man sich natürlich in Büchern dann total aufnehmen, ausleben. Ich meine, es war bei mir nie so, es war bei mir immer so, dass ich auch immer viel mit Buben zu tun hatte und gespielt habe, weil ich habe ja einen Zwillingsbruder und dadurch hatten wir immer auch gemeinsame Freunde und Freundinnen. Wir waren lange in der gleichen Klasse in der Schule. Deswegen war mir diese Realität nicht fremd, aber natürlich aus einer anderen Perspektive, wie aus dieser Verliebtseinsperspektive. Und ja, ich habe dann auch später gern so Aufklärungsbücher und Mädchenratgeber gelesen. Das war für mich einfach immer irgendwie, heute würde man sagen cringe, awkward, eigentlich komisch, da mit Erwachsenen drüber zu reden und so. Aber in Büchern konnte man halt alles lesen.
Mhm.
Und ich glaube, so war es halt bei Geschichten auch.
Ja, das ist so die narrative Form der Aufklärung dann vielleicht.
Ja.
Kann man hoffen, dass das keine falschen Bilder reproduziert oder ja, ist auch ein eigenes Genre Aufklärungsbücher. Ne?
Ja.
Das wäre auch mal was
stimmt,
für diesen
stimmt.
Podcast.
Das sollten wir mal machen.
Ja, genau. Also das war so mein Teenie-Buch, das ich mitgebracht habe.
Spannend. Kinder- und Teenie-Bücher. Mhm. Ja, übrigens, wenn ihr auch solche Bücher habt, wir unterhalten uns immer wieder in unserer Die Buch-Community auch über das, was wir gerne lesen und vielleicht eben auch über Dinge wie Bücher, die uns geprägt haben und geben hier auch noch mehr Hintergrundinfos. Und wenn euch das interessiert, dann könnt ihr Teil von der Die Buch-Community werden, indem ihr Mitglied auf steadyhq.com/diebuchpodcast werdet. Und mit einem kleinen monatlichen Beitrag seid ihr da schon mit dabei.
Ganz genau. Also schreibt uns gerne, welche Bücher euch geprägt haben. Das würde uns natürlich sehr interessieren.
Wir schreiten voran, liebe Julia. Wir hatten ein Kinderbuch, ein Teenagerinnenbuch. Und jetzt kommen wir so ins frühe Erwachsenenalter.
Genau, da habe ich ein Buch mitgebracht, das ich so im Studium gelesen habe, das mir sehr gut gefallen hat und das wir auch noch nicht im Podcast besprochen haben, weil einige haben wir ja schon besprochen. Ja. Und zwar ist das North and South von Elizabeth Gaskell. Ist wieder eine alte Engländerin, Sophia.
Klar.
Ich
habe nichts anderes erwartet.
Das Buch ist 1854-55 veröffentlicht worden und Elizabeth Gaskell gilt als eine der absoluten englischen Klassikerinnen heute. Allerdings hat auch sie das erlebt, was sehr viele Autorinnen erlebt haben, und zwar wurde ihr Schreiben lange Zeit abgewertet und es hat tatsächlich bis in die 1950er Jahre gedauert, bis sie wiederentdeckt und auch als Klassikerin gefeiert wurde. North and South gilt als einer der ersten sogenannten Industrieromane, also ein Roman, der sich mit dem Thema der Industrialisierung und den gesellschaftlichen Umbrüchen in England des 19. Jahrhunderts auseinandersetzt. Und da haben wir ja auch einen Anknüpfungspunkt, Sophia, weil du ja auch im Nordengland studiert hast.
Ja.
Und ich mich gut erinnern kann, als ich dich besucht habe und wir uns auch mit diesem Thema vor Ort auseinandergesetzt haben, ne?
Ja, ich kann mich gut erinnern, als du mich besuchen gekommen bist und in Bradford, wo ich studiert habe, da gibt es noch sehr viele dieser alten Fabriken, die da noch so leer oder umgewidmet rumstehen, weil im 19. Jahrhundert sind sehr viele dieser Fabriken genau in diesem Gebiet entstanden.
Ja, ich kann mich noch auch sehr gut erinnern. Es ist wirklich sehr interessant, dort mal hinzufahren und sich das anzuschauen. Und genau um diese Zeit und auch was für Umwälzungen es dadurch gesellschaftlich gab, geht's in dem Roman. Das Buch dreht sich um eine Frau namens Margaret Hale, die aus der gehobeneren Mittelschicht im Süden Englands stammt und von dort übersiedeln muss in den Norden und dann einen ziemlichen Kulturschock bekommt ursprünglich, weil sie eben mit diesen Fabriken, mit den Arbeitsverhältnissen auch der Arbeiterinnenschicht konfrontiert wird und das bisher noch gar nicht kannte, weil der Süden Englands doch sehr viel stärker von der Landwirtschaft einfach geprägt war. Und sie solidarisiert sich dann einerseits mit den Arbeitern und Arbeiterinnen und lernt auch ihre Anliegen kennen. Und Herausforderung wird dann für sie die Bekanntschaft mit dem Industriellen John Thornton, der selbst aus der Arbeiterinnenklasse stammt und sich dann eben zum Fabrikbesitzer hochgearbeitet hat und jetzt im Prinzip so mit ihr gesellschaftlich auf einer Stufe steht, aber für sie auch irgendwo nicht. Also für sie macht es doch einen großen Unterschied, seine Herkunft, und zeigt irgendwie auch, dass sich eben auch diese gesellschaftlichen Unterschiede in der Zeit einfach aufgeweicht haben und dieses alte Geld einfach an Bedeutung verloren hat in der Zeit. Was schon auch auf alle Fälle in dem Buch vorkommt, sind so das Thema Rechte von ArbeiterInnen. Allerdings ist es sozusagen noch, da das irgendwie noch in der Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden ist, noch nicht so weit, dass es tatsächlich in Richtung der Arbeiterbewegung, Arbeiterinnenbewegung geht, sondern das kündigt sich in dem Roman erst an. Also man merkt auch, dass die Protagonistin immer noch glaubt, dass es um die Wohltätigkeit der höheren Schichten geht, um den ArbeiterInnen ein besseres Leben oder bessere Arbeitsverhältnisse zu beschaffen, aber um eine tatsächliche Gleichstellung geht es in dem Roman noch nicht. Deswegen ist das auch so ein, ich sag mal, Roman, der das Thema erst ankündigt. Was ich ganz spannend fand, ist einerseits, dass der Roman der Biografie von Elizabeth Gaskell relativ ähnlich kommt. Sie hat eigentlich eine ähnliche Entwicklung durchgemacht. Sie ist auch aus dem Süden von England nach Manchester gezogen mit ihrem Mann gemeinsam und hat dann begonnen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Aber warum ich den Roman eigentlich so gern mochte oder was mich so daran fasziniert hat, war, dass wir immer wieder die Perspektive wechseln. Also wir sehen die Geschichte immer wieder aus der Perspektive von Margaret Hale und dann wieder aus der Perspektive von John Thornton. Und was mir so gut gefallen hat, war, dass das eigentlich zwei Personen sind, die beide total stolz sind, die beide total interessiert sind an der anderen Person, aber von dem jeweils anderen glauben, dass er nicht dran, dass er nicht interessiert ist und sie sich eigentlich die ganze Zeit total missverstehen und sich immer nur von außen sehen. Aber dadurch, dass wir als LeserInnen die Perspektive wechseln, verstehen wir eigentlich, wo sie sich die ganze Zeit missverstehen. Und mir hat das irgendwie total gefallen, auch diese große Verletzlichkeit und das Innenleben dieser Figuren so kennenzulernen. Ich finde, dass der Roman das total gut schafft, dass wir mit diesen beiden Figuren so mitfühlen können und dass auch diese Gräben, die da anscheinend zwischen den Klassen bestehen, durch dieses gemeinsame Verständnis verringert wird. Das war halt so ein bisschen die Idee von Elizabeth Gaskell, dass sie halt irgendwie empathisch sind und uns dadurch irgendwie besser verstehen können. Letztendlich ist es aber natürlich ein Enemies to Lovers und ein Grund, warum ich es auch so mag, ist, dass es tatsächlich auch stark geprägt ist von Stolz und Vorurteil als...
Ich dachte gerade daran. Das erinnert mich sehr an Stolz und Vorurteil. Also ja. Nicht sehr, aber so die Elizabeth, die auch so eine stolze Person ist, eine stolze Frauenfigur.
Ja, genau. Und dann die beiden, die sich missverstehen.
Ja.
Genau, dieser Teil ist auch auf alle Fälle stark drin angelegt. Und einen Fun Fact, den ich noch rausgefunden habe, ist, dass John Thornton auf einer... tatsächlichen Personen basiert, und zwar einem Mann, der auch John Thornton hieß, der 1771 in Manchester geboren wurde und aufgewachsen ist in
Bradford.
Ja,
wirklich?
In Bradford,
wow,
ganz
das
genau.
War jetzt ein
ja, das fand ich total cool.
Lustig, ja.
Und dann als Spinner gearbeitet hat und dann tatsächlich nach Österreich kam, wo er zum Pionier der österreichischen Baumwollindustrie wurde.
Lustig.
Und 1801, also schon sehr früh eigentlich, in Wien Hanals Spinnmaschinen nach englischem Muster aufgestellt hat.
Lustig.
Er ist danach nach Niederösterreich übersiedelt, nach Pottendorf, wo auch immer das ist, sorry. ihr könnt uns sicher schreiben, wo Pottendorf in Niederösterreich ist. Sorry,
genau.
Ich habe es nicht gegoogelt. Wo er dann auch eine erfolgreiche mechanische Spinnerei in der Monarchie etabliert hat und geleitet hat. Und er ist 1847 in Baden bei Wien gestorben. Also sehr interessant, oder?
Ja.
Verbindet verbindet eigentlich alles, was unseren Podcast ausmacht. Das ist ein Buch, das ich gern mag. Kommt aus Bradford. Und ist praktisch ganz hier in der Nähe, wo wir diesen Podcast aufnehmen. Dann hat er dann gelebt.
Ja, verbindet England und Wien.
Absolut.
Ja, schöne Auswahl irgendwie, weil ich, wenn ich dir so zuhöre, höre ich in diesem Buch sehr viel raus, wo ich auch sagen würde, dass dein Lesen prägt und deinen Buchgeschmack. Also so ein bisschen Sozialpolitik, ein bisschen Love Story und natürlich einen Bezug zu Jane Austen.
Natürlich.
Klar, eine starke Frauenfigur, die
Absolut.
Drin vorkommt. Und was noch? Ja, das sind eigentlich so die wichtigsten Punkte.
Genau, ja. Also war auch auf alle Fälle eines der Bücher im Studium, das mir am besten gefallen hat und was für mich auch eine Überraschung war. Ich habe damit eigentlich jetzt nicht so gerechnet.
Mhm.
Es gäbe natürlich noch viel mehr Bücher, die mich und uns geprägt haben. Natürlich auch viele Bücher männlicher Autoren, muss man auch dazu sagen.
Ja.
Und wir dachten uns, wir besprechen allerdings, wie in diesem Podcast üblich, nur Bücher von Frauen. Wenn ihr allerdings Interesse habt, auch zu hören, welche Bücher männliche Autoren uns geprägt haben, dann schreibt uns. Weil wer weiß, vielleicht machen wir da doch mal eine Folge, ne?
Ja, wer weiß.
Genau. Aber da halten wir uns an euch und das ist sozusagen euch überlassen.
Genau, gebt uns Bescheid. Ja, danke, Julia, für diese Vorstellung der Bücher, die dich geprägt haben.
Ja, war gar nicht so ein schlimmer Seelenstriptease, wie ich jetzt befürchtet hatte.
Nein, das stimmt. Ich müsste dir jetzt noch irgendeine pikante Frage stellen.
Bitte versuch in einem Roman aus dem 19. Jahrhundert eine pikante. Es gibt tatsächlich ein pikantes Detail.
Okay.
Es gibt eine Leerstelle im Roman, wo es dann, ja, eine Leerstelle.
Welche Leerstelle?
Tja, eine Leerstelle, die man mit allen möglichen pikanten Details füllen kann, die man sich
okay.
in seinem verklemmten viktorianischen Kopf so zusammenreimen kann.
Ah, okay. Was natürlich auch wieder dir zugutekommt, weil du hast eine sehr große Fantasie und Kreativität.
Yes.
Und du kannst dann so Fanfiction machen, wo es dann alle möglichen spicy
Details
hier noch rauskommen.
Es gibt auch eine Verfilmung von North and South, so eine Miniserie von der BBC, die auch ganz nett ist.
Okay.
Kann ich empfehlen, wenn sich das wer anschauen mag.
Sehr schön. Mhm.
Ja, und die nächste Books That Made Us Folge wird von Sophias Büchern handeln, die sie geprägt haben. Also schaltet's auf alle Fälle wieder ein.
Das war Die Buch, der feministische Buchpodcast.
Werde Teil unserer Die Buch-Community unter steadyhq.com/diebuchpodcast.
Folgt uns gerne auf Social Media, zum Beispiel auf Instagram unter die_buch und schreibt uns ein E-Mail an plaudern@diebuch.at.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, hinterlasst uns eine Bewertung auf eurer Podcast-App.
Alle Informationen findet ihr auch auf unserer Webseite www.diebuch.at.
Wir bedanken uns außerdem bei der Zirkusband, die uns ihre tolle Musik zur Verfügung stellt.